Gelobt sei der Name des Herrn für das Vorrecht, dass wir heute wieder hier sein dürfen und sein teures und heiliges Wort hören. Als wir das letzte Lied gesungen haben, kam mir doch der Gedanke, wie oft und wie schnell sagen wir, Herr, ich bin bereit, dir zu dienen, alles für dich zu tun, für dich zu leben und so weiter. Wenn es dann aber auf die Praxis ankommt, um Täter des Wortes zu werden, dann liegt zwischen dem Bekenntnis unserer Lippen und zwischen der Tat doch eine Entfernung. Möge Gott wirklich Gnade schenken. Gnade schenken, dass wir die letzte so kurze Zeit, die wir noch haben, wirklich zu seiner Verfügung stellen. Und wie Paulus sagen konnte, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Dass es einfach so werden könnte, so werden würde. Ich glaube, dass der Herr, je länger, je mehr, das alles, was er in uns sehen möchte, auch wirken wird. Denn nehmen kann sich keiner etwas. Es werde ihm denn von Gott aus Gnaden geschenkt. Ich möchte auch heute Vormittag alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Gern hätte ich gewusst, wer an diesem Wochenende zum ersten Mal in unserer Mitte ist. Darf ich eure Hände sehen oder würdet ihr aufstehen? Wer ist an diesem Wochenende zum ersten Mal hier? Steht doch mal bitte auf. Sehr schön. Gott segne euch. Herzlichst willkommen. Ja, der Herr segne euch. Amen. Wir freuen uns von ganzem Herzen, wie ich gestern Abend schon sagte, speziell darüber, dass Türen sich öffnen, Grenzen aufgetan werden. Und als ich gestern von Genf fliegend über Frankfurt nach Düsseldorf in den verschiedenen Zeitungen las, da stand tatsächlich in einer, Mr. Bush hat ein Stückchen aus der Berliner Mauer mitgenommen, um es Gorbatschow zu übergeben und ihn daran zu erinnern, dass sie lang genug gestanden hat. Und man sieht einfach, wie die Dinge so alle ihren Lauf nehmen. Und wie ich gestern Abend auch schon sagte, es genügt nicht, dass wir beobachten, was nun prophetisch so geschieht und Gestalt annimmt. Wir müssen diese Zeit nutzen, denn wenn erst alle Dinge so weit sind, dass man nicht mehr kaufen, nicht mehr verkaufen, nicht mehr predigen kann und so weiter, dann ist es ja zu spät. Wir müssen jetzt die Zeit auskaufen. Und dazu wird Gott der Herr uns sicherlich Gnade schenken. Ich möchte auch heute fortfahren mit der Wortbetrachtung. Ihr wisst, ein Verkündiger des Wortes kann über Gleichnisse sprechen. Man könnte über den verlorenen Sohn heute Vormittag sprechen. Man könnte darüber sprechen, dass eine Frau 10 Groschen hatte, einen verloren hat und so lange suchte, bis der Groschen gefallen ist oder bis sie ihn gefunden hat. Man könnte tatsächlich über so viele Gleichnisse sprechen und die Zeit damit ausnutzen. Die Frage wäre nur, ob Gott dann ausrichten kann, was er in dieser so wichtigen und ernsten Zeit ausrichten möchte. Gleichnisse, so können wir es speziell in Matthäus 13 nachlesen. Und ich möchte daraus zumindest den einen Vers lesen, der uns großen Aufschluss darüber gibt, dass in einem Vers nämlich 2 Worte stehen oder 2 Wortbegriffe. Einerseits Gleichnis und andererseits, oder direkt im 2. Vers, heißt es dann von den Geheimnissen. Ich lese dazu Matthäus Kapitel 13, Vers 10 und 11. Matthäus 13, Vers 10 und 11. Da traten die Jünger an Jesus heran und fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. In den Gleichnissen waren Geheimnisse des Himmelreichs enthalten. All die anderen hörten nur die Gleichnisse, erfuhren aber die Geheimnisse des Himmelreiches, die in diesen Geheimnissen enthalten waren, nicht. Und die Erklärung hat der Herr selber dann ja sofort gegeben, Bezug nehmend auf den Propheten Jesaja. Und so steht von Vers 12 geschrieben, dem, wer da hat, dem wird gegeben werden, so dass er Überfluss hat. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Deshalb rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie mit sehenden Augen doch nicht sehen und mit hörenden Ohren doch nicht hören und nicht verstehen. So geht an ihnen die Weissagung Jesajas in Erfüllung. Habt ihr gemerkt, worum es geht? So geht an ihnen die Weissagung Jesajas in Erfüllung, die da lautet, ihr werdet immerfort hören und doch nicht verstehen. Und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist stumpf geworden. Ihre Ohren sind schwerhörig geworden. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit Augen nicht sehen und mit den Ohren nicht hören und mit dem Herzen nicht zum Verständnis gelangen und sich bekehren, damit ich sie heilen könnte. Der Herr hat in Gleichnissen gesprochen, auf dass die Schrift erfüllt werde, aber in diesen Gleichnissen waren die Geheimnisse des Himmelreiches verborgen. Sie waren eingehüllt in Gleichnisse. Und später, ihr könnt es nachlesen, wahrscheinlich steht es im Johannesevangelium, eventuell im 16. Kapitel, wo es dann heißt, er redete nicht mehr in Gleichnissen zu ihnen. Johannes Kapitel 16, Vers 25. Dies habe ich euch in Gleichnissen verkündigt. Es kommt aber die Stunde, da werde ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden. Haben wir das begriffen?
Amen.
Es kommt die Stunde, da werde ich nicht mehr die Dinge einpacken, verhüllen, damit sie nicht gesehen werden. Es kommt die Stunde, da werde ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch reden, sondern frei und offen zu euch sprechen. Ich möchte aus Epheser Kapitel 1 lesen, Epheser Kapitel 1, Vers 17. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen. Und euren Herzen erleuchtete Augen. Merkt ihr, der Prophet Jesaja sagte, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Mit hörenden Ohren hören sie nicht. Sie haben kein Verständnis, keine Offenbarung, keinen Zugang in ihrem Herzen. Mit den Gläubigen ist es anders. Ihnen soll der Geist der Offenbarung, der Weisheit, der göttlichen Weisheit, der wirklichen Offenbarung durch den Heiligen Geist nicht was ein Mensch zu sagen hat, sondern was der Geist den Gemeinden sagt. An die Korinther schreibt Paulus, wir reden nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern wie der Geist sie lehrt, so reden wir. Das Reich Gottes ist kein Verstandesreich, ein Reich, das durch den Heiligen Geist durchdrungen, geleitet, geprägt und geführt wird. Und alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Und der Geist Gottes leitet in alle Wahrheit. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass wir heute Vormittag über Bekehrung sprechen brauchen. Ich glaube, wir haben uns zum Herrn bekehrt. Ich glaube, wir dürfen heute fortfahren, wie schon gestern Abend war, um das prophetische Wort uns als gläubig gewordenen auf den Leuchter zu stellen, um noch besser, noch gründlicher die Zeit, in der wir leben, zu erkennen, um von allen Seiten, von der Schrift her, zu beleuchten, was jetzt wirklich vor sich geht. Denn in aller Kürze wird alles vorüber sein. Und wenn es je eine Zeit gab, in der wir uns öffnen müssen, dem Herrn öffnen müssen und ihn darum bitten, uns erleuchtete Augen des Herzens zu geben, dann ist das jetzt und Offenbarung durch den Heiligen Geist. Im 2. Petrus, im 1. Kapitel, im 19. Vers steht immer noch, und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das prophetische Wort. Wir können es nicht oft genug sagen, dass wir jetzt in einem prophetischen Zeitalter leben. Damit soll ausgedrückt werden, es erfüllt sich biblische Prophetie in unserer Generation. Und wir haben die Schrift zu durchforschen, um die Entwicklung oder den Fortschritt, diese Entwicklung zu sehen und daraus zu entnehmen, wie nahe wir dem Ende gekommen sind. Wiederum möchte ich sagen, dass an dieser Stätte keine Politik Platz hat. Und dennoch gibt es Dinge, die einfach ineinander übergreifen und Erwähnung finden müssen. Wir sehen auf das geliebte Volk Gottes, auf Israel, manchmal mit innerem Schmerz, speziell in Verbindung damit, wenn man feststellt, wie bemüht sie sind, vom Papst anerkannt zu werden. Ich weiß nicht, wie ihr die Dinge alle so verfolgt und was vor sich geht in euren Köpfen oder Herzen, aber ich beobachte diese Dinge sehr genau. Und warum? Ich will es euch sagen. Es steht im Propheten Daniel, dass dieser Mann einen Bund mit Israel schließen wird. Heute würde man sagen, diplomatische Beziehungen aufnehmen wird. Und speziell, als der Papst als Erzfeind der Juden sich in der Synagoge zu Rom feiern ließ, wie der Messias selber, und Psalm 150 gesungen wurde, war immer die eine Bitte, politisch anerkannt zu werden. Dinge sind unterwegs, und ich sage euch schon heute, die Entrückung der Brautgemeinde und die Schließung des Bundes zwischen dem Vatikan und Israel fallen ganz eng miteinander zusammen. Wir haben heute keine Zeit, um in das prophetische Wort hineinzugehen. Aber ich weiß, was ich sage. Und was ich sage, ist gemäß dem Worte Gottes. Wir haben wirklich Acht zu geben auf jede Phase der Entwicklung in unseren Tagen. Mr. Glenn wird bald in Israel sein und seine Sache vortragen. Ich möchte darauf gar nicht näher eingehen. Lasst uns in die Wortbetrachtung eingehen, die uns heute betrifft oder weiterhelfen möge, um das Gesamtbild, und das möchten wir immer wieder neu hervorheben, nicht einseitig, sondern eine Gesamtübersicht zu bekommen von dem, was jetzt aktuell ist. Und ich behaupte, dass es kein besser informiertes Volk gibt in diesen Tagen als das Volk Gottes. Amen. Denn da, wo göttliche Offenbarung nicht ist, da tappen die Leute im Dunkel. Sie rätseln, sie raten. Aber da, wo das prophetische Wort Platz gefunden hat und geoffenbart wurde durch den Heiligen Geist, ist es zu einem hellen Licht geworden, das an einem dunklen Ort scheint. Möchte wieder, wie es ja so vom Herrn gegeben wurde und ich nicht anders kann, Altes und Neues Testament gemeinsam lesen. Lasst uns zu Amos Kapitel 2 gehen. Amos Kapitel 2 von Vers 11. Wie viele glauben, dass auch das Alte Testament Gottes Wort ist?
Amen.
Amen. Amen. Aber ganz gewiss. Aber ganz gewiss. Amen. Amos Kapitel 2 von Vers 11. Hier steht: Und ich habe von euren Söhnen manche als Propheten und von euren Jünglingen manche als Nasiräer, das sind Gottgeweihte, auftreten lassen? Oder ist's etwa nicht so, ihr Kinder Israel? So lautet der Ausspruch des Herrn. Ihr aber habt den Nasiräern Wein zu trinken gegeben und den Propheten streng geboten, ihr dürft nicht prophetisch reden. So hat der Herr die Lage beurteilt und glaubt es mir, es hat sich bis zum heutigen Tage daran noch nichts geändert. Die Menschen bleiben immer, wie sie sind, aber auch Gott bleibt Gott. Nur wer sich auf seine Seite stellt, wird sein Wort hören, annehmen und dankbar dafür sein. Ihr habt den Propheten streng geboten. Ihr dürft nicht prophetisch reden. Wenn ein Prophet nicht mehr prophetisch reden darf, ja, was soll er dann noch reden? Das ist doch gerade seine Aufgabe.
Amen.
Dazu ist er doch da. Ein Prediger ist dazu da, um zu predigen. Ein Evangelist, um zu evangelisieren. Ein Lehrer, um zu lehren. Ein Hirte, um sich um die Schafe zu kümmern. Aber ein Prophet ist dazu da, dass Gott durch ihn spricht und offenbaren kann, ja reden kann, was er sagen möchte. Das will er durch Prophetenmund sagen. Es gibt die zweite Stelle in Amos Kapitel 7. Amos Kapitel 7 von Vers 12. Hier sehen wir, was mit einem Propheten gemacht wurde. Amos 7 von Vers 12. Darauf sagte Amazia zu Amos: Seh, Herr, mache dich auf und fliehe ins Land Juda. Iss dort dein Brot und weissage dort. In Bethel aber darfst du nicht länger als Prophet auftreten, denn Bethel ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Schönes Argument. Gerade da an höchster Stelle war es doch angebracht. Propheten wie Elia zum Beispiel und andere waren zum ganzen Volk gesandt. Und sie haben an höchster Stelle das zu verkündigen gehabt, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Hier soll er nun fortgehen, denn die Städte, wo er anfing zu verkündigen und kundzutun, was Gott ihm aufgetragen hatte, passte diesem königlichen Hause nicht. Das heißt dann weiter: Da gab Amos dem Amazia zur Antwort, ich bin kein Prophet und bin kein Mitglied einer Prophetenschule, sondern ein Hirt bin ich und züchte Maulbeerfeigen. Sehr schön. Kein Prophet, der schon von Kindesbeinen an, wie wir im Jeremia nachlesen können, noch ehe du im Mutterleibe gebildet warst, habe ich dich zum Propheten bestimmt für die Völker und habe dich geweiht. Hier finden wir einen Mann, der zu diesem Dienst später bestimmt und gerufen wurde. Und er gibt seine Entschuldigung und sagt, ich bin gar kein Prophet. Ich komme aus keiner Prophetenschule. Ich bin ein Züchter von Maulbeerfeigen. Und dann sagt er sogar, aber der Herr hat mich hinter der Herde weggeholt. Von hinter der Herde weggeholt. Und der Herr hat mir geboten, gehe hin, tritt gegen mein Volk Israel als Prophet auf. Es gibt Männer, die von Anfang an dazu berufen sind. Es gibt andere, die dann vom Herrn dazu bestimmt werden. Und sie werden geholt. Elisa pflügte, er wurde gerufen. Wo immer sie waren, spielte keine Rolle. Wenn Gott reden wollte, fand er jemand, durch den er reden konnte, um das zu sagen, was er zu sagen hatte. In Vers 16 steht, und nun vernimm das Wort des Herrn, weil du sagst, ich dürfe nicht gegen Israel als Prophet auftreten und nicht gegen das Haus Isaak predigen. Darum hat der Herr so gesprochen. Dein Weib wird zu Hure werden in der Stadt. Deine Söhne und deine Töchter sollen durch das Schwert fallen und dein Boden soll mit der Messschnur verteilt werden. Du selbst aber sollst in einem unreinen Lande sterben und Israel muss aus seinem Lande in die Gefangenschaft wandern. Ihr Lieben, es ist eine ganz ernste Sache, wenn Gott jemanden sendet, den er selber als Propheten bezeichnet. Wir wissen, speziell in Matthäus 24 sprach der Herr darüber, dass in der letzten Zeit viele falsche Propheten, falsche Christusse auftreten werden. Aber derselbe Herr gab auch die Verheißung, dass ein Prophet kommen würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn über die Erde hereinbricht. Und dass Gott in diesem prophetischen Zeitalter jemanden benötigte, durch den er sprach, ist uns allen klar. Ein Prediger, ein Evangelist hat seinen Platz und jeder möge ihn gut ausfüllen und den Dienst ausführen nach Gottes Willen und Wohlgefallen. Aber der Evangelist kann nicht den Platz eines Propheten übernehmen, wie der Prophet nicht den Platz eines Evangelisten übernehmen kann. Jeder in dem Bereich, in der Aufgabe, die Gott ihm gestellt hat. In der neutestamentlichen Gemeinde sollten zwei, höchstens drei Propheten sprechen. So hat es Paulus an die Korinther geschrieben. Und wir sind Gott sehr dankbar, dass in der Gemeinde zu Korinth, anders als Ephesus, manches drunter und drüber ging. So hat der Mann Gottes diese biblischen Verordnungen schriftlich hinterlassen, damit wir eine geistliche Ausrichtung haben. 1. Korinther Kapitel 14 von Vers 29 steht, Propheten sollen gleichfalls nur zwei oder drei zu Worte kommen und die anderen sich ein Urteil darüber bilden. Sehr klar, bedarf keine Auslegung, Propheten sollen gleichfalls zwei oder drei zu Worte kommen. Neutestamentliche Propheten sind nicht Männer, die Dinge nur voraussagen, sondern die das von den Propheten vorausgesagte Wort durch Offenbarung erkennen und einordnen dürfen, damit wir geistliche Orientierung haben. Es war ja alles vorausgesagt. So steht's in Hebräer 1 geschrieben, Gott hat vor Zeiten auf mancherlei Weise zu den Vätern durch die Propheten gesprochen, am Ende der Tage in seinem Sohne. Ja, im Sohne hat er nicht nur gesprochen, im Sohne hat er selbst die Antwort gegeben und ist Mensch geworden um der Menschen willen, um die Menschheit in den göttlichen Stand zurückzubringen. Er, der Gottesgestalt hatte, ist Mensch geworden, um die Menschheit in den göttlichen Stand zurückzubringen. Er ist Sohn Gottes geworden, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Welch ein Plan Gottes! Und wie herrlich, dass wir diesen Plan nicht nur sehen und nicht nur erkennen, sondern tatsächlich ein Teil dieses göttlichen Planes aus Gnaden geworden sind. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, die wir in uns tragen, als Söhne und Töchter Gottes. Und wir dürfen mit dem Apostel Johannes ausrufen, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Die Wiederkunft Jesu Christi wird nicht geistlicher Art sein. Derselbe Jesus, der gen Himmel genommen wurde, wird wiederkommen in derselben Weise, wie er aufgefahren ist. Und wir werden verwandelt werden und mit den in Christo Entschlafenen, die zuerst auferstehen werden, zugleich dem Herrn entgegengerückt werden und dann bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ihr Lieben, an dieser Stätte glauben wir Gottes Wort, so wie es geschrieben steht. Und wir glauben, dass Gott jedes Wort buchstäblich erfüllen wird. Wenn geschrieben steht, dass Gott diejenigen, die schon entschlafen sind, mit Christus bringen wird, dann wird er sie bringen. Wenn geschrieben steht, dass die Toten zuerst auferstehen werden, dann werden sie zuerst auferstehen. Wenn geschrieben steht, danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden, dann werden wir verwandelt werden, Amen, weil es Gottes Wort so sagt. Amen. Wenn dann geschrieben steht, dass wir ihm zugleich entgegengerückt werden, dann ist der Treffpunkt nicht in Arizona, dann ist der Treffpunkt nicht in der Sowjetunion oder in der Bundesrepublik, dann ist der Treffpunkt der Braut mit dem Bräutigam in der Luft. Amen. Und gemeinsam gehen wir dann zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist die Heilige Schrift. So lehrt es Gottes Wort. Alles andere sind Fantasiegebilde. Es geht hier noch weiter in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 30. Wenn aber einem anderen, der noch da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Welch ein wunderbares Wort. Wir sind heute hier ganz unter uns. Nehmen wir an, während diesem Vortragen des göttlichen Heilsratschlusses käme ein Punkt nicht zu seinem Recht. Und der Geist Gottes würde darauf bestehen, dass auch dieser Punkt noch beleuchtet wird. Dann könnte Bruder Russ, so ihm die Offenbarung durch den Geist zuteil wird, oder ein Bruder aufstehen, nach vorne kommen und diesen Punkt, der nicht genügend beleuchtet wurde, durch die Offenbarung, die ihm gerade zuteil geworden ist, beleuchten. Amen. Halleluja. So sagt es hier Gottes Wort. Ich wünschte, dass dieser Zustand hier bald da sein wird. Denn es ist nicht einem alles gegeben. Gott hat die Sache verteilt und dafür sind wir dankbar. Jetzt kommen wir zu einem Ausspruch, der ganz wichtig ist. Vers 31. Denn ihr könnt alle einzeln als prophetische Redner auftreten, damit alle Belehrung empfangen und alle ermahnt werden. Und die prophetischen Geister sind ja auch den Propheten gehorsam.
Amen.
Hier wird nicht nur vom Geist Gottes gesprochen, sondern von den prophetischen Geistern. Der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie, der sich in mannigfaltiger Weise offenbart. Wir haben es ja hier in Kapitel 12, 1. Korinther 12, können wir ja nachlesen. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zur allgemeinen Besten verliehen. 1. Korinther 12, Vers 7. Hier ist die Rede von prophetischen Geistern. Es gibt tatsächlich einen prophetischen Teil der Heilsgeschichte, der so umfangreich ist und eben von allen Seiten beleuchtet werden muss. Prophetische Geister, nicht evangelistische Geister, nicht Lehrgeister oder Hirtengeister, sondern wie hier geschrieben steht, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan oder gehorsam. Ich weiß nicht, wie viel ihr im Moment damit anfangen könnt. Ich möchte weiterlesen, und zwar aus Offenbarung Kapitel 22. Um euch ganz deutlich zu zeigen, aus der Heiligen Schrift unfehlbar zu zeigen, dass dieser Begriff speziell auf den prophetischen Teil in der Heiligen Schrift angewandt wird. Offenbarung 22, Vers 6. Da sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, haben wir es gemerkt? Ich lese aus der Schrift, nicht auswendig, ich lese aus der Schrift. Diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Wenn der Geist Gottes über den einen oder den anderen kommt, um den prophetischen Teil zu offenbaren, dann ist das ein direktes Handeln Gottes. Dann wird nicht nur eine evangelistische Predigt gehört, dann wird Gott gehört. Dann spricht der Geist durch Menschenmund, um den prophetischen Teil darzulegen und dem Volke Gottes Einsicht und Übersicht zu verleihen. Es geht noch weiter mit diesem Begriff Prophetengeister in Verbindung mit dem Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung Kapitel 19, die letzten Worte aus Vers 9 und dann Vers 10. Offenbarung 19, den letzten Satz aus Vers 9 und dann Vers 10. Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und von deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung oder der Geist der Prophetie. Je nach Übersetzung, wir wissen, was damit gemeint ist. Johannes kam auf die Insel Patmos oder wurde dahin verbannt. Weswegen? Um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. So steht's in Kapitel 1 geschrieben. Kein anderer Sinn und Zweck. Verfolgung hin, Verfolgung her. Verbannung hin, Verbannung her. Gott hatte auch darin einen Sinn und Zweck. Amen. Wir mögen manchmal meinen, muss denn das geschehen? Lassen wir Gott schalten, ihn handeln. Er wird alles zum Besten, ja zum Guten wenden. Ihr wisst, ich war eine Woche auf der Insel Patmos vor einigen Jahren und habe in der Höhle gesessen, die es da nur gibt, eine andere kann es nicht geben, in der Johannes war, und habe dort die Offenbarung, ich habe vergessen, wie oft gelesen, nur die Offenbarung, immer wieder gelesen. Und ich sage euch, ich war Gott dankbar am Ende der Tage für die Klarheit, für das Licht, für alles, was Gott geschenkt hat. Es gibt Momente im Leben eines Gläubigen, die wichtiger zu sein scheinen als andere. Es gibt Tage und Stunden, es gibt Erlebnisse, die man einfach nicht vergessen kann. Nicht, dass es ein Ort ist, aber speziell, wenn man sich dem Herrn öffnet und innerlich die Offenbarung zur Offenbarung werden lässt. Hier steht die Offenbarung schwarz auf weiß geschrieben. Das genügt nicht. Sie muss durch den Geist jedem geoffenbart werden. Die Offenbarung muss zur Offenbarung werden. Und dann wird's Licht um uns herum. Das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Wir haben gehört, die Geister sind den Propheten untertan. Und natürlich sind die Propheten auch den Geistern untertan. Sonst könnte Gott das gar nicht tun. Gott braucht nicht Menschen, die sich ihn unterordnen. Vierter Fall, er braucht Menschen, die sich ihm unterordnen. Und Gott weiß ganz genau, was er tut und wen er nimmt, durch wen er selber reden kann. Er weiß ganz genau, durch den kann ich meine eigenen Gedanken vortragen. Ich kann durch ihn reden. Er hat kein eigenes Programm. So war es mit all den Propheten, mit den Männern, die Gott gesandt hat. Zurückkommend auf gestern Abend und verbunden mit dem Wort, das wir eben gelesen haben, von dem Geist der Weissagung und dem Zeugnis Jesu, lasst uns zur Offenbarung 12 gehen. Wir sind nun einmal hier angekommen. Offenbarung 12, im 17. Vers steht, da geriet der Drache in Wut gegen das Weib und ging hin, um Krieg mit den übrigen ihres Samens zu führen, die Gottes Gebote beobachten und das Zeugnis Jesu haben. Wir haben gelesen, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also muss es Menschen geben, die dasselbe Zeugnis Jesu Christi empfangen. Also muss der Geist der Prophetie in den letzten Tagen wirksam sein in der Gemeinde. Die Gemeinde ist auf Offenbarung gegründet, verbunden mit dem Glauben an Jesus Christus. Was hat der Herr damals gesagt? Fleisch und Blut habt ihr dieses nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Von Anfang an Offenbarung Jesu Christi durch den Heiligen Geist. So geht es bis ans Ende hin. Was schreibt Paulus an die Korinther? Der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Es muss durch den Geist offenbart werden. Menschen haben das Zeugnis Jesu. Und wer sind sie? Die begriffen haben oder den prophetischen Dienst aufgenommen haben und damit sich auf die Seite Gottes stellten in dieser Generation. Denn nur wer das anerkennt und in dem erfunden wird, was Gott für diese Zeit bestimmt hat und jetzt tut, kann doch an dem, was Gott tut, Anteil haben. Wer nicht mitgeht, kann doch keinen Anteil daran haben. So ist es nicht nur heute, so war es immer. Das mag für jemanden hart klingen, aber es ist nicht hart. Wer in den Tagen Johannes des Täufers an seinem Dienst vorbeiging, der ging an Gott vorbei mit Pauken und Trompeten, mit allem Psalmensingen und Orgelspielen und auch was sonst dazu gehörte. Haben wir das begriffen? Wer in den Tagen Jesu Christi an ihm vorüberging und sagte, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche und so weiter, der ging doch an dem, was Gott tat, vorüber. Es war doch jetzt nicht eine Frage, ob man dazugehören soll oder nicht. Es ging um Leben und Tod, um Sein oder Nichtsein. Jedes Mal haben alle, die von Gott begnadigt waren, die Zeit ihrer göttlichen Heimsuchung erkannt. Und wer die Zeit nicht erkannt hat, wie Gott aus Gnaden schenkte, der musste es sich gefallen lassen, dass Gericht über diejenigen kam, die Gnade nicht auf und angenommen haben. Also auch hier Zeugnis Jesu Christi. Und ich glaube, es ist wirklich der Heilige Geist, verbunden mit der biblischen Prophetie, der uns als dem Volke Gottes in diesen Tagen die göttliche Erleuchtung schenkt. Und dass auch das prophetische Wort in hellem Licht erstrahlt. Wie dankbar sind wir Gott für die Offenbarung Jesu Christi. Und auch da steht's geschrieben, niemand kann sagen, dass Jesus der Herr ist, als nur durch den Heiligen Geist. So ist es bis zum heutigen Tage. Viele können eine Sache nacherzählen, aber von selber, aus innerer Überzeugung heraus, kannst du es nur tun, wenn es dir wirklich durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist. Und dann weißt du, dass Jahwe des Alten Testaments Jesus des Neuen Testaments ist. Halleluja! Amen. Dann weißt du es durch göttliche Offenbarung. Dann kann Papst und Teufel kommen. Dann können alle Menschen kommen. Auch wenn du es nicht erklären kannst. In deinem Herzen weißt du es. Offenbarung ist eine göttliche Substanz. Doch keine Sache, die wir uns einbilden, sondern eine wirkliche Substanz aus Gnaden. Alles auf Offenbarung gegründet. Der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Noch heute. Und die Menschen haben sich den Kopf zerbrochen, wie Gott einer sein kann oder sein muss und drei sein kann und im Himmel ist und auf Erden. Und hier betet und dort ist, antwortet und so weiter. Wir zerbrechen uns den Kopf überhaupt nicht. Wir jauchzen in unserem Herzen und sagen, wie es im 5. Mose geschrieben steht, Gott ist oben im Himmel und unten auf Erden. Er kann sich doch offenbaren, wie er will und wo er will, zur selben Zeit. Ist denn Gott nicht mehr im Himmel, wenn er auf Erden ist? Und wenn er auf Erden ist, ist er dann nicht mehr im Himmel? Soll dann der Himmel leer sein? Er erfüllt das ganze Universum und spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Ja, wo ist er dann nicht? David sagt im Psalm 139, ging ich ans Ende der Erde, so wärst du da. Und bettete ich mich hinein in die Hölle, so wärst du dort. Und deine Hand würde mich auch dort führen. Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Und dieser eine wahre Gott, den es nur gibt und geben wird, hat sich uns in Jesus Christus offenbart. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie dankbar sind wir für die Offenbarung. Wie viele haben gerätselt, sich Mühe gemacht, wollten verstehen. Jetzt ist nicht die Zeit des Verständnisses, jetzt ist die Zeit der Offenbarung. Ich möchte weiterlesen aus Offenbarung, Kapitel 13, sehr wichtige Worte und Verse, um fortzusetzen mit gestern Abend. Ich weiß nicht, ob man das alles hier so streifen kann, ohne tiefer und länger und weiter in diese Dinge einzugehen. Vielleicht um des Zusammenhangs willen aus Offenbarung Kapitel 12, Offenbarung 12, Vers 3 und den ersten Teil von Vers 4. Dann erschien plötzlich noch ein anderes Zeichen im Himmel, ein großer, feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Königskronen auf seinen Köpfen. Vielleicht bis hierher. Ich möchte, dass dies nicht nur eine Predigt ist, sondern doch biblische Belehrung, dass wir darauf achten. Das, was nämlich später als Tier auf Erden mit 7 Köpfen und 10 Hörnern gezeigt wird, wird vorher als der Drache, der da oben ist, aber runtergestürzt wird, gezeigt. Und das ist insofern wichtig, dass wir sehen, wo der Satan seinen direkten Thron auf Erden aufgerichtet hat. Über mich kommt ein heiliger Zorn, wenn die Leute diesen Mann bei den Juden und bei den Heiden suchen und nicht da, wo er ist oder den Ort. Und wenn die Bibel ihn und den Ort deutlich beschreibt, dann soll's auch ein Blinder mit dem Krückstock fühlen können. Johannes sah einen feuerroten Drachen im Himmel. Satan, die alte Schlange, wird noch in Offenbarung 20 so angesprochen im ersten Vers. Offenbarung 20, Vers 1, oder meinetwegen auch Vers 2, oder nur Vers 2, er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel, und der Satan legte ihn auf 1000 Jahre in Fesseln und warf ihn in den Abgrund und verschloss den Eingang darüber und so weiter. Ich möchte, dass wir es sehr klar sehen. So wie der lebendige Gott sich in Jesus Christus offenbarte und hier eine lebendige Gemeinde, nämlich die Gemeinde des lebendigen Gottes, ins Dasein gerufen hat, so hat der Satan das Seine getan, hat seinen Repräsentanten und seine Sache hier auf Erden, die er als Sache Gottes darstellt. Ich möchte noch weiterlesen im 12. Kapitel, Offenbarung 12, Vers 9 und dann Vers 13. In Vers 9 lesen wir, Offenbarung 12, in Vers 9 steht, so wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die da Teufel und Satan heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, auf die Erde hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Dieser große Drache, der Satan, der Teufel, wurde hinabgestürzt und wird nochmal ganz am Ende hinabgestürzt werden. Er hat auf Erden seinen Thron aufgerichtet. Ich werde es euch aus der Heiligen Schrift vorlesen. In Vers 13 steht, Offenbarung 12, Vers 13, als nun der Drache sich auf die Erde hinabgestürzt sah, verfolgte er das Weib, das den Knaben geboren hatte. Also zuerst oben, dann gestürzt und hier unten weitergemacht. 7 Köpfe, 10 Hörner, so erschien der Drache am Himmel oder im Himmel. Ich lese jetzt aus Offenbarung Kapitel 13, von Vers 1. Da sah ich aus dem Meer ein Tier hervorkommen. Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Merkt ihr, was es ist? Dasselbe, die gleiche Sache, die Johannes oben, den Satan, den er oben sah, der heruntergestürzt wurde, hat hier dieselbe Sache gemacht. 7 Köpfe, 10 Hörner. Etwas Satanischeres gibt es auf Erden nicht. Ich lese weiter. Und 10 Königskronen auf seinen Köpfen und gotteslästerliche Namen, ja völlig übersät damit. Dann heißt es, hier das Tier, das ich sah, glich einem Panther, doch seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenmaul. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Habt ihr es gehört? Wer gibt diesem Tier, das aus dem Meer hervorkommt? Was bedeuten in der biblischen Prophetie Wasser und Meere? Könnt ihr nachlesen. In Offenbarung 17 steht es geschrieben. In Offenbarung 17, Vers 15. Dann fuhr er fort. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen und Völkerschaften und Sprachen. Jetzt kommt hier ein Tier aus dem Völkermeer hervor. Und der Drache gibt diesem Tier seine Macht und seinen Thron. Haben wir das begriffen? Haben wir das verstanden? So sagte sie das heilige Wort Gottes. Wie dankbar sind wir doch für jede Bibelstelle, die wir nur lesen können, für jeden Text, der mehr Erleuchtung bringt, bis uns das Gesamtbild durch Offenbarung klar vor Augen steht. Ihr könnt ja weiterlesen. Nachher wird der Drache angebetet, der dem Tier die Macht gegeben hatte. Ich bin kein Mensch, der urteilt, weil ich selber Gnade bei Gott nötig habe bis ans Ende. Aber die Menschheit ist sich darüber gar nicht bewusst, dass sie nicht Gott anbeten. Sie wissen es gar nicht. Sie meinen, sie gehen zum Gottesdienst. Ja, welch ein Gottesdienst ist das denn? Wenn man sich umschaut in dem Gebäude, wo ein Gottesdienst stattfinden soll und all die vielen Götzen und alles sieht. Ja, wo ist der Gottesdienst? Da ist kein Gottesdienst. Gottesdienst ist da, wo der heilige Gott sich offenbaren kann und im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Amen. Nicht, wo man niederfällt vor einer Madonna in Schenstochau. Ich weiß gar nicht, wer sie dort hingestellt hat. Wer sie fabriziert hat. Gott bestimmt nicht. Auch das wird alles offenbar gemacht werden. Es muss dem Volke gebracht werden, anders geht es nicht. Ihr seht also, dass die teuflische Sache hier auf Erden mit dem Teufel selber in Verbindung ist, wie die göttliche Sache auf Erden mit Gott in Verbindung ist. Zwei verschiedene Reiche. Das eine, das Reich Gottes durch Jesus Christus, das andere, das Reich Satans durch den Antichristen. Das soll deutlich hinausgerufen werden in alle Welt. Die Gemeinde Jesu Christi steht auf der Seite Gottes. Amen. Und nicht auf der Seite des Antichristen. Meint nicht, dass das schlecht gemeint ist, sondern wirklich gut. Nämlich für diejenigen, die die Sache noch nicht klar sehen, die aber ganz klar gesagt werden muss. Ich lese noch weiter, damit ihr seht, dass nicht nur als Tier eine ganze Macht angesprochen wird, sondern plötzlich auch ein Einzelner, der dieser Macht vorsteht. Ich schmunzle manchmal, wenn ich speziell in ausländischen Zeitungen lese, und zwar über die Zeit des Dritten Reiches. Da heißt es sehr, sehr selten, die Deutschen immer, Nazi-Deutschland und Hitler-Deutschland und so weiter. Die Leute sind ja alle sehr taktvoll, nicht wie ich, der die Katze aus dem Sack lassen muss und nicht den Busch klopft, sondern das, was unterm Busch versteckt ist, ein bisschen behandelt, manchmal nicht gar so sanft. Das gehört einfach zur Verkündigung des Wortes dazu. Aber wir alle, die wir es mitgemacht haben, können uns daran erinnern, wie oft vom Tier die Rede war. Es gab ein allgemeines Wort in den Jahren des Dritten Reiches. Wenn irgendjemand in gelber Uniform kam, der ein paar Abzeichen hatte, dann sagten die alten Leute, das ist ein hohes Tier. Kennt ihr den aus? Und natürlich, wissen wir alle. Haben sie alle mitgemacht. Immer. Und wenn irgendjemand hier zwei Sachen hat und dann noch hier ein paar, oh, das ist aber ein hohes Tier. Das ist im Volksmund so, noch heute. Ja, noch heute ist das so. Was will ich jetzt sagen? Ich will nichts sagen. Ich will Gott sagen lassen, was er schon gesagt hat. Offenbarung 13, Vers 7. Auch wurde ihm gestattet, wer ist dieser ihm? Auch wurde ihm gestattet, Krieg mit den Heiligen zu führen und sie zu besiegen. Und Macht wurde ihm, nicht ihnen, ihm über alle Völker und Stämme und Sprachen und Völkerschaften verliehen. Wer ist dieser ihm? Dass diese große Macht da ist, wissen wir alle. Aber wer ist dieser ihm, dieser ihm, der diese Macht verkörpert? Der die Sache bestimmt, wie die Macht ausgeübt wird. Auch darüber rätseln wir nicht mehr. Satan hat seinen Repräsentanten hier auf dieser Erde und ihm steht ja alle Macht zur Verfügung. Ihr wisst, als der Herr durch die Versuchungen ging, hat der Satan ihm ja schon alle Reiche der Welt angeboten. Doch unser Herr wusste, wenn die Zeit kommt, ist er der Erbherr über die ganze Erde. Und mit dem Moment, wo er einen Fuß auf das Land und den anderen auf das Meer setzen wird, als der ursprüngliche Eigentümer. Das wird im Himmel und auf Erden zu hören sein. Und alles wird beben, denn das ist der Moment, wo er seinen Anspruch stellen wird. Er hat nicht nur uns erlöst, er hat auch diese Erde dazu bestimmt, dass sie erneuert wird und das tausendjährige Reich hier stattfindet und dann auch dazu, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt. Macht über alle Völker, Sprachen und Nationen. Wer wird diese Macht ausüben? Irgendjemand aus den USA oder aus Russland? Glaubt doch keiner von uns. Oder etwa aus China? Glaubt auch keiner. Wer ein bisschen Gottesfurcht hat und die Heilige Schrift kennt, der weiß, von wo die Macht ausgeübt wird. Und wir vertun uns nicht. Es wird uns vielleicht doch noch eine kurze Zeit nicht erspart bleiben, wo wir es zu spüren bekommen werden. Aber alles, was Gott zulässt, wird uns nur dazu dienen, um uns noch mehr von dieser Erde zu lösen und einfach auszurufen, komme bald, Herr Jesus, und mach dieser gesamten Not ein Ende. Gott wird schon wissen, was dazu notwendig ist, damit schlussendlich der Geist und die Braut dasselbe sagen, nämlich nur noch ausrufen, komm, Herr Jesus. Heute ist das noch nicht ganz so, aber es kann sehr schnell so werden. Ich möchte, was diesen er oder ihn betrifft, diese Einzelperson betrifft, doch noch ganz kurz aus Offenbarung 17 lesen. Offenbarung 17, hier nur zwei Verse. Offenbarung 17, Vers 9, vielleicht dann Vers 11. Offenbarung 17, Vers 9. Hier ist Verstand erforderlich, der mit Weisheit gepaart ist. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen das Weib thront. Habt ihr es alle mitgelesen? Die sieben Berge, oder die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen das Weib thront. Wo gibt's die sieben Hügel statt? Sonst noch auf Erden, wo die Weltkirche herrschen und regieren würde. Wer den Begriff Weib noch nicht verstanden hat, verstehe ihn sehr schnell. So wie ein Weib den Samen aufnimmt, um Leben zu gebären, so war die Gemeinde dazu bestimmt, um göttlichen Samen in sich aufzunehmen, damit Söhne und Töchter Gottes geboren werden. Und der Same ist das Wort Gottes. Aber hier ist die abgefallene Kirche, die Hure, die große Buhlerin, das Weib, das mit gotteslästerlichen Namen übersät ist, nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist in Offenbarung 12 beschrieben, nämlich mit der Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Amen. Welches bedeutet, dass die neutestamentliche Gemeinde mit der Lehre der 12 Apostel gekrönt ist. Amen. Und aus dieser Gemeinde, aus der wirklich apostolischen Gemeinde, biblisch apostolischen neutestamentlichen Gemeinde, wird die Überwinderschar herausgeboren werden und entrückt zu Gott und seinem Thron. Habt ihr das verstanden? Amen. Hier sagt's ja, wer Verstand hat, nicht deinen und meinen, sondern göttliche Weisheit, gepaart mit dem, was Gott schenkt. Und es heißt, die sieben Köpfe sind sieben Berge, die sieben Berge, auf denen das Weib thront. In Vers 11 lesen wir dann, ferner ist das Tier, das gewesen war und nicht mehr ist, ist selbst der Achte und gehört trotzdem zu den sieben und fährt dahin ins Verderben. Dann kommen noch die zehn Hörner und alles. Ich muss jetzt beinahe lächeln. Das habe ich hier wahrscheinlich ja schon erzählt, aber es schadet nicht, wenn ich es noch einmal sage. Wer kann glauben, dass man mitten im Vatikan eine Offenbarung von Gott bekommen kann? Wer mit Gott verbunden ist, der bekommt sie. Ich habe es tatsächlich miterlebt, wahrscheinlich 1964, wenn ich die Zeit recht einordne. Da habe ich eine Besichtigung mit einer amerikanischen Gruppe gemacht, schloss mich derselben an. Und direkt Vor jedem Schritt, den wir gemacht haben, erklärte uns der Führer. Ladies and Gentlemen, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen etwas sagen, und zwar, wir befinden uns jetzt nicht in Italien, sondern in einem eigenen Staat. Wir befinden uns jetzt im Vatikanstaat. Dann hat er aufgezählt, was alles zum Staat gehört. Und als er so diese Aufzählung machte, kam die Offenbarung über das Wort, das wir eben gelesen haben. Ist selbst der Achte, gehört aber zu den Sieben. Und deshalb finden ihn die Leute nicht, weil er da untergetaucht ist. Aber Gott hat ihn hervorgeholt. Macht euch keine Sorgen. Er ist der Achte. Sind aber eigentlich nur sieben. Sieben Köpfe. Aber da ist einer vorgeschossen. Ist der Achte. Und der fährt dann ins Verderben. Auch darüber könnten wir noch sehr viel sagen. Und es weiterhin ausführen. Gott hat alles recht gemacht. Habt ihr gewusst, dass er seit 1929 der Vatikanstaat, Vatikanstaat ist? Habt ihr es gewusst, wie alle Dinge vor sich gegangen sind? Man muss das alles mal richtig nachlesen. Und dann begreifen, wie auch die Dinge für die Endzeit vorbereitet wurden, dass alles einen Lauf nehmen kann, gemäß der göttlichen Prophetie. Dank sei dem lebendigen Gott dafür. Er hat gesorgt und er wird es bis ans Ende tun. Wir könnten dazu noch viele Stellen lesen. Ich möchte nur noch kurz Offenbarung 14, 9 lesen und dann mit Offenbarung 15 schließen. In Offenbarung 14, und das scheint mir wirklich sehr, sehr wichtig zu sein, haben wir drei göttliche Botschaften. Drei Engel werden am Himmel fliegend gesehen und jede von ihnen hat eine andere Aufgabe. So wie Gott dem Johannes den Drachen zeigen kann am Himmel, der sich nach auf Erden befindet und die Gemeinde als Weib im Himmel sieht, die auf Erden ist, dort mit 12 Sternen, hier mit der Lehre der 12 Apostel gekrönt, so kann Gott auch hier ganz deutlich offenbar machen, dass die Dinge, die am Himmel gezeigt wurden, hier auf Erden vor sich gehen. Amen. Und ihr werdet gleich alle Amen sagen. Macht euch keine Sorgen. Offenbarung 14 von Vers 6. Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben, mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und den Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Eine Frage. Was steht in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben? Das Evangelium vom Reich muss allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden, dann wird das Ende kommen. Das Evangelium, das reine, ewig gültige Evangelium, wie es unsere Brüder zur Apostelzeit verkündigt haben, muss so verkündigt werden, jetzt am Ende, und zwar allen Völkern, Sprachen und Nationen. Was meint ihr, warum sich alle Türen öffnen? Warum die Grenzen fallen? Warum Gott das alles so tut? Doch ganz gewiss dafür, dass sein Wort Erfüllung findet und sein ewig gültiges Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt. Und so wahr Gott es gesagt hat, so wahr wird es geschehen. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort kann nicht und wird nicht vergehen. Es folgt der siebente Vers. Gerade nach der Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums kommt folgende Erklärung. Er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts, und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Heute beten sie das Meer und die Wasserquellen an. Sagen, die Natur ist unser Gott. Aber dann kommt die Aufforderung, nicht das Geschaffene anzubeten, sondern den Schöpfer Himmels und der Erde. Amen. Und ihm die Ehre zu geben. Es folgt ein Dritter, Vers 8. Hinter ihm kam ein Dritter, ein anderer, ein zweiter Engel und rief: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker vom Blutwein seine Unzucht hat trinken lassen. Jeder, der aus diesem Becher dort trinkt, der wird betrunken. Und er geht nicht mehr den geraden Weg, er kann ihn nicht mehr gehen. Er taumelt hin und her. Und da können wir das Prophetenwort Jeremia 51 aufschlagen. Ein solch überzeugendes Wort, das selbst ein, der zu dem System gehört, überwältigen muss. Jeremia 51, Vers 7. Ein goldener Becher war Babylon in der Hand des Herrn, der die ganze Erde trunken machte. Vom Wein haben die Völker, von seinem Wein haben die Völker getrunken. Darum haben die Völker den Verstand verloren. Hab ich das geschrieben? Das hat der Heilige Geist geschrieben. Und bedenkt, wann der Prophet Jeremia lebte. Die Propheten Gottes waren Männer Gottes, durch die der Herr reden, wirken, Dinge voraussagen konnte. Und hör doch das an. Plötzlich ist Babylon gefallen und zerschmettert. Wehklagt über die Stadt. Holt Balsam für ihre Schmerzen. Vielleicht ist nur Heilung da. Und dann Vers 9. Glaubt es mir, da ist keine Heilung. Hier steht's. Wir haben Babylon heilen wollen. Aber es war nicht zu heilen. Überlasst es sich selbst. Lasst uns abziehen, ein jeder in sein Land. Amen, Halleluja.
Amen.
Wer Babylon heilen will, kommt zu spät. Es gibt nur einen Ruf, kommt heraus, ihr mein Volk, sondert euch ab. Es ist Heilung, aber nicht für Babylon, sondern für alle, die aus Babylon herauskommen. Die das verfluchte System hinter sich zurücklassen, um von dem lebendigen Gott gesegnet zu werden. Warum habe ich das jetzt sagen müssen? Galater, Kapitel 1, Vers 8. Wer ein anderes Evangelium predigt, als das, das wir gepredigt haben, was steht da? Der sei verflucht. Es ist ein verfluchtes System. Das soll man der ganzen Welt sagen und den Aufruf geben. Kommt heraus, denn noch ist Gnadenzeit, noch wird das Evangelium verkündigt und die Menschen können gläubig werden und aus dem Falschen in das Richtige hinüberkommen. Wie viele Pfingstler hat es gegeben? Ich kenne selber die beiden Brüder, die damals dem obersten Kardinal Beer, die Hände aufgelegt haben im Vatikan, damit der Geist getauft wird. Und in der Tat, die Leibwächter des Kardinal Beer haben plötzlich einen Tumult gehört und sind rein und haben diese beiden Brüder von ihm gezogen. Sie haben ihn in den Kopf geschüttelt und haben gesagt, sprich, sprich, sprich und so weiter. Und er konnte gar nicht mehr sprechen. Dem war alles vergangen. Viele haben Babylon heilen wollen. Und noch heute meinen tatsächlich viele Charismatiker, sie könnten dort heilen und wissen nicht, dass sie selber, bitte, krank werden. Dass sie nicht die Leute herausziehen, sondern da hineinfallen. Und sie merken es nicht. Ich wünsche, dass mir eines Tages das Stadion in Düsseldorf zur Verfügung steht, um das Wort des allmächtigen Gottes zu verkündigen. Es drängt mich dazu mit aller Macht. So wie die Engel hier gezeigt wurden und die Dinge angekündigt worden sind, so sollen sie auf Erden ihren Lauf nehmen. In Offenbarung 14, Vers 9 steht, noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter Stimme rief, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher seines Zornes hergestellt ist und wird mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden. Aber wer weiß denn, was das Malzeichen des Tieres ist? Wer weiß denn, wer das Tier ist? Wer weiß um diese Dinge? Ich wiederhole mich heute. Eines Tages werden wir von Herzen dankbar sein, dass Gott einen Propheten in unsere Generation gesandt hat, um all diese Dinge zu offenbaren, die wir nie gewusst hätten. Und ich schließe mich da von Herzen ein. Ich bin es Gott schuldig, die Wahrheit zu sagen. Ich wüsste heute nicht, was ich weiß und könnte nicht verkündigen, was ich verkündige, wenn nicht Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hätte, auf dem der Geist der Weissagung ruhte und in das prophetische Wort hineinschaute und die Offenbarung kundtun konnte, was vorher nicht gesehen werden konnte. Das Wort geschieht immer noch oder geht immer noch an die Propheten. Aber dann gibt es solche, die keine Propheten sind, die von der Landwirtschaft kommen, Maulbeeren gepflückt haben. Ich habe einmal Maulbeeren in Ungarn gepflückt, war erstaunt, wie sie aussehen. Oder Feigen gezüchtet. In Israel haben wir die Feigen von den Bäumen genommen. Ihr wisst es ja. Gott nimmt dann solche, die keine Propheten sind, und legt Prophetenwort in ihren Mund und lässt es den Völkern und Sprachen verkündigen. Ich sage es ganz offen, ich bin kein Prophet, aber eins weiß ich, ich habe das prophetische Wort durch Offenbarung. Ich trage es in meinem Herzen. Es ist ein Bestandteil von mir geworden. Auch von dir. Ist dir Gottes Wort lebendige Offenbarung geworden? Oder musst du dich noch anstrengen, darüber nachdenken, wie die Dinge sind? Oder werden sie dir durch Offenbarung zuteil? Schaut, wie wichtig es ist. Nur noch eine Bibelstelle. Offenbarung 15, Vers 2. Hier steht, und ich sah etwas wie ein kristallnes Meer, das mit Feuer durchmengt war. Und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, am kristallnen Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Wer wird am kristallnen Meer stehen? Die breite gläubige Masse, die an dem, was Gott tut, vorbeigeht und mitmischt? Nein, dort wird die Überwinderschar sein, die standhielten in der Prüfung, die den Sieg über das Tier, über sein Bild, über seine Namenszahl errungen hatten. Es wird uns nicht in den Schoß fallen und auch nicht leicht gemacht. Aber durch die Gnade Gottes wissen wir, auch wenn eine Prüfungszeit über uns hereinbrechen würde, was dann nach der Prüfungszeit auf uns wartet, nämlich die ewige Herrlichkeit und Seligkeit. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wer Gott lieben will, liebe ihn ganz und gar, nicht mit halbem Herzen, sondern wirklich ganz für Jesum, ganz für ihn. So wollen wir durchs Leben ziehen. Völlige Hingabe und Aufnahme der göttlichen Wahrheit, wie sie uns durch Offenbarung des Geistes aus Gnaden geschenkt wurde. Nicht wir machen einen Unterschied. Gott hat den Unterschied gemacht und lässt schon durch den Propheten Maleachi im Alten Testament im 3. Kapitel dort ankündigen, oder im 2. Dann werdet ihr den Unterschied wahrnehmen zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Ihr Lieben, ich habe es oft genug gesagt. Wir haben Christus durch göttliche Offenbarung gesehen, erkennen dürfen, wissen, dass er, Immanuel, Gott mit uns ist. Und genauso haben wir den Antichristen durchschaut. Und es ist der Geist Christi in uns, der gegen den Antichristen sein muss. Denn das eine und das andere ist ja wie Tag und Nacht, wie Licht und Finsternis. Und so glauben wir, dass Gott uns gnädig heimgesucht hat in diesen letzten Tagen. Nicht nur, dass wir gläubig werden durften, sondern ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Zeit, in der wir leben, die Zeichen der Zeit, die göttliche Botschaft der Herausrufung, der Korrektur, des Zurückbringen zu dem ursprünglichen Evangelium Jesu Christi, der Lehre der Apostel. Denn so hat es Gott in seinem Worte verheißen und so geschieht es vor unseren Augen. Es wird nicht die breite Masse sein. Es wird die herausgerufene Schar sein, die aus dem Geist und dem Wort herausgeboren wurde, Amen. Durch das Blut des Lammes erlöst, Amen. Verbunden mit Gott. Ja. Gehen wir Herz und Herz vereint zusammen. Und auch zwischen uns muss es noch anders werden. Die Liebe Gottes muss unsere Herzen und Sinne regieren. Wir müssen uns der Leitung des Heiligen Geistes viel mehr unterstellen und die Zunge im Zaum halten, es sei denn, wir dienen Gott damit. Manches muss mit uns allen noch anders werden. Auch das wird Gott aus Gnaden schenken. Ihm, unserem erhöhten Herrn und Heiland, Jesus Christus, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, der noch heute redet, noch heute wirkt, der noch heute die Gemeinde als den goldenen Leuchter betrachtet, der die 7 Engel, die 7 Sterne in seiner rechten Hand hat. Er ist noch heute derjenige, dessen Rechte erhoben ist. Die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und diejenigen, die alles überwinden, werden als Siegesschar am kristallenen Meer gezeigt. Der Herr schenke uns seinen Sieg, den er auf Golgatha vollbracht hat, Amen. Und schenke uns die Überwinderkraft, damit auch wir alles überwinden können und würdig erfunden werden, dem Herrn zu begegnen, Amen. Wenn er wiederkommt, um die Seinen heimzuholen, ihm, dem lebendigen Gott, Amen. Sei Preis und Dank, Ruhm und Anbetung, Amen. Jetzt und ewiglich. Amen. 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 Lasst uns aufstehen, dem Herrn danken, Bruder Russ, wirst du beten.
Mein Gott, Halleluja. Treuer Gott,
mein Gott,
wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen,
mein Gott,
für dein teures und heiliges Wort,
Halleluja.
Für das prophetische Wort,
Amen.
Herr.
Amen.
Herr, Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort kann nicht leer zurückkommen. Es muss ausrichten, Herr,
Halleluja.
Was durch den Mund der Propheten,
Halleluja.
Durch den Mund der Apostel geredet wurde,
Halleluja.
Muss sich erfüllen, Herr. Wir sehen es in unseren Tagen, oh Gott, Herr, nicht von uns aus, sondern durch deine Gnade,
Amen.
Wurde
Amen.
Es uns geschenkt, Herr,
mein
das
Gott.
Zu sehen.
Amen.
Und darum beten wir dich an
oh
und danken dir inniglich für dein mächtiges Wort auch heute Morgen. Wir haben nicht Menschenwort gehört, wir haben dein Wort gehört.
Amen.
Dein Wort ist die Wahrheit, Herr. Preis und Dank, Ruhm und Anbetung sei deinem herrlichen Namen. Menschen mögen an dein Wort vorbeigehen, mögen es nicht sehen, Herr, aber den Deinen schenkst du Gnade und schenkst du Licht, Herr, und Verständnis über dein Wort, Herr. Dank sei dir dafür, Ehre und Preis, Ruhm und Anbetung sei dir gebracht. Herr, schenk Gnade allen, die gekommen sind und dein Wort gehört haben. Schenk Gnade allen, o Herr, dass sie es aufnehmen, beherzigen, Herr, und den einen die Ehre und den Lobpreis darbringen. Halleluja, treuer Herr, nun möchten wir auch die Fürbitten der Lieben, die sich der Fürbitten empfohlen haben, dir hinlegen. Du bist der große Arzt und Helfer. Du vermagst einzugreifen. Für dich ist keine Grenze da, Herr, ob im Osten, Westen oder Norden oder Süden. Du kennst dein Volk, du kennst das Verlangen, du weißt, was ein jeder bedarf, o Herr. Herr, wir legen dir alles hin und bitten dich inniglich, hilf den lieben Brüdern und Schwestern, hilf allen, Herr, denen Hilfe Not ist, Herr. Wir vertrauen dir, Herr, und wissen, du wirst geben, überbitten und verstehen. Nimm ihn die Ehre, den Lobpreis und die Anbetung in Jesu Namen. Amen.